Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Good Morning Endoscopy. Wir sind mittlerweile in der dritten Staffel angekommen, die zweite Folge. Und mein heutiger Gast, den ich begrüßen darf, ist Herr Professor Georg Kähler. Georg, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo, Alex.
Georg, ich möchte dich gar nicht so groß vorstellen. Wir werden reden über die endoskopische Therapie der Adipositas, weil wir wissen, dass du ein Endoskopiker bist, aber du bist auch ein Chirurg. Vielleicht, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, stellst du dich dem einen oder anderen vor. Ich glaube, es kennen dich fast alle, aber noch nicht alle. Wo bist du groß geworden? Was hast du bisher gemacht und was machst du jetzt?
Ja, das sind durchaus drei verschiedene Antworten. Also ich bin in Greifswald aufgewachsen, habe dann in Jena studiert und meine Facharztausbildung an der Chirurgischen Klinik dort absolviert.
Facharzt als?
Als Viszeralchirurg.
Als Viszeralchirurg.
Ja.
Ist wichtig für später.
Ja. Und hatte an sich überhaupt nicht die Absicht, Endoskopiker zu werden. Aber es hat sich dann doch so ergeben, weil wir einen sehr großen räumlichen Abstand zur Gastroenterologie hatten, der irgendwie auch schwierig überwindbar war. Mhm. Und wir hatten aber Situationen zum Beispiel die, dass wir Patienten laparotomiert haben, um eine Magensonde zu legen oder solche Dinge,
ja,
die man endoskopisch erledigen kann, mhm, und das oder auch mal eine Anastomose zu kontrollieren oder gegebenenfalls zu therapieren. Das alles waren für mich damals Gründe, innerhalb der Chirurgie mit einer Endoskopie-Einheit anzufangen. Und es haben sich dann weitere Schritte ergeben, zum Beispiel die Endosonographie hat mich interessiert, weil wir damals, mhm, immer noch Explorativ-Laparotomien wegen Magenkarzinom durchgeführt haben. Mhm. Und es gab in gesamten neuen Bundesländern keine Endosonographie. Mhm. Aber ich wusste, dass es das gibt und habe gesagt, das will ich haben, das möchte ich machen, um, mhm, vor einer OP zu wissen, ob der Tumor resektabel ist. Also, mhm, mich hat an der Endoskopie immer interessiert, was hat der Patient, was habe ich als Behandler da für einen Nutzen? Mhm. Und da ist allerdings im Laufe der Jahre einiges zusammengekommen.
Also eigentlich kennt man dich ja als den Mannheimer. Wie bist du denn nach Mannheim gekommen?
Die Situation war so, dass man sich überlegt hat, jetzt einen Nachfolger für Professor Manegold zu finden. Professor Manegold, mein Vorgänger in Mannheim, war ein weltbekannter Pionier, ja, der Endoskopie, der sehr früh und auf sehr hohem Niveau endoskopiert hat, ERCP-iert hat, auch immer wieder Qualitätssicherungsmaßnahmen dort, mhm, eingeführt hat, sehr viele Leute ausgebildet hat. Und der war nun von Haus aus Chirurg. Mhm. Irgendwie ist es dann in Mannheim nicht gelungen, da einen Konsens herzustellen, wie man da interdisziplinär weiterfahren könnte, sodass das als chirurgische Stelle nachbesetzt werden sollte. Und dazu wurde natürlich jemand gesucht, der da reinpasst und der viel ERCP-Erfahrung hat, und da war die Bewerberlage überschaubar.
Mhm. Und so wann war das, wenn ich mal?
Das war 2003.
Also vor 20 Jahren.
Genau. Mhm. Ja, und ich bin dann sozusagen mit einer gewissen Neugier von Jena nach Mannheim gegangen, mhm, und war ganz überrascht festzustellen, dass man dort schon 4 Endoskopieabteilungen am Universitätsklinikum hat und gerade dabei war, eine 5. neu aufzubauen in der Kinderklinik, ja, und Kinderchirurgie. Und da habe ich dann doch mein Konzept entwickelt, zu sagen, ich glaube, dass die Endoskopie so teuer und erfahrungsabhängig ist, dass es absolut Sinn macht, sie zu zentralisieren. Ja. Das ist ein Konzept, für das ich geworben habe, und ich freue mich sehr, dass dann auch in Mannheim so nach und nach schrittweise die verschiedenen kleinen Endoskopieabteilungen in der zentralen interdisziplinären, ja, Endoskopie aufgegangen sind. Der wichtigste Schritt dafür war natürlich 2010 die Integration der gastroenterologischen Endoskopie. Mhm. Das habe ich mit dem damaligen Lehrstuhlinhaber und Klinikdirektor Manfred Singer, mhm, sehr, mhm, ausführlich durchdacht. Wir haben uns lange Zeit gelassen, eine Geschäftsordnung zu formulieren, mhm, die wirklich beiden Seiten gut entspricht, die alle Interessen der beiden Fachgebiete integrativ unter einen Hut bringt. Und ich freue mich so ein bisschen sehr, nachdem ich vor 2 Wochen aus dieser Funktion ausgeschieden bin.
Wollte ich gerade sagen.
Dass, ja, diese, ja, Geschäftsordnung immer noch Bestand hat.
Und gut funktioniert.
Sie sich bewährt.
Also, ja, ich war ja auch dabei bei deinem Abschied. Und man muss natürlich sagen, das wirkt eigentlich sehr harmonisch und rund. In Mannheim hast du dich ja hauptsächlich einen Namen gemacht als derjenige, der diese großen Polypen entfernt hat. Und da habt ihr auch viele Fälle auch aufgearbeitet und auch entsprechend publiziert. Dann kennt man dich auch noch so, und da haben wir uns ja auch kennengelernt im weitesten Sinne mit dieser Notes-Geschichte, wie es jetzt immer so schön heißt, ja. Also sprich dem Operieren oder über die natürlichen Körperöffnungen. Ich habe doch mal so eine Notes-Appendektomie-Studie gemacht, First in Man. Ist alles wieder weg jetzt? Ja. Oder kam aus dieser Studie nochmal, das Konzept hat man ja dann doch irgendwann aufgegeben. Ne?
Ja, das kann passieren. Aber klar. Wichtig ist, dass man eben da sauber methodisch arbeitet und das gründlich prüft. Speziell diese transgastrale Appendektomie war natürlich spektakulär.
Ja.
Und das Ergebnis der Studie war, man kann es machen. Die Ergebnisse sind auch nicht schlecht, aber sie sind eben nicht besser als die laparoskopische Appendektomie. Und sie zu etablieren hätte natürlich trotzdem einen enormen Kraftakt bedeutet. Und für den gab es im Grunde keine Rechtfertigung. Wir konnten zeigen, auch später noch bei Adnex-Extubation, transgastral, die wirklich eine Pure-Notes-Operation war. Die war erfolgreich, aber eben nicht überlegen. Also es war nicht sozusagen der große Schritt nach vorn gegenüber der laparoskopischen Operationsmethodik. Ich würde aber trotzdem, und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, nicht sagen, dass das Modell nicht attraktiv ist. Also die Grundidee, dass bestimmte medizinische Zielstellungen, die man bisher mit Operationen verfolgt hat, wenn sie dann endoskopisch auch vollwertig umgesetzt werden können, natürlich ein sehr großen Charme für Patienten haben. Jeder Patient lässt sich lieber endoskopieren als operieren, wenn es im Ergebnis für ihn gleichbedeutend ist.
Ja.
Das ist so ein bisschen auch die Grundmelodie meiner Arbeit, dass ich natürlich immer versucht habe, Technologietransfer von der Chirurgie in die Endoskopie zu machen. Ob mit Staplern, mit der Wasserstrahldissektion, Argonplasma oder eben jetzt auch im Bereich metabolische Endoskopie.
Richtig. Jetzt kommen wir schon zum Thema.
Ja, das
also nicht unbeabsichtigt. Jetzt bist du bei der metabolischen Endoskopie gelandet, was ja eigentlich auch ein wunderbares Beispiel für diese Interaktion ist oder endoskopische Therapie im weitesten Sinne, endoluminale Therapie. Und da wollen wir jetzt drüber sprechen, über die endoskopische Therapie der Adipositas. Und ich habe hier so mal ein bisschen recherchiert und habe eigentlich gesehen, komisch, warum man da jetzt irgendwie was Neues macht. Eigentlich gibt es das ja schon seit Ewigkeiten. Und ich habe festgestellt, der erste Magenballon wurde vor über 40 Jahren implantiert. Und dann ist natürlich schon die Frage, ist dieses Konzept, war das von Anfang an nicht so gut? Hatte das ein Problem? Oder wird es vielleicht gemacht für gewisse Leute, aber hat sich einfach nicht so in der Breite manifestiert? Magenballons werden ja immer noch ab und zu mal gelegt.
Ne? Ja, also da muss ich mehr ausholen, um den Hintergrund zu erklären. Also zum einen muss man ja sagen, dass die Adipositas-Chirurgie ja auch noch ein relativ junger Zweig innerhalb der Viszeralchirurgie ist, aber sie ist der im Moment am meisten wachsende und sie hat enorme Erfolgsraten. Sie, das wissen wir durch die schwedische SOS-Studie, sie beeinflusst wirklich das Überleben von Patienten. Das ist ja das härteste Erfolgskriterium einer medizinischen Behandlung überhaupt. Und wir haben wirklich hier zeigen können, dass auf lange Sicht eben und vor allen Dingen durch die Beherrschung der Folgeerkrankungen des metabolischen Syndroms hier ein enormer Gewinn für die Patienten zu erzielen ist. Das sollte man wirklich nicht gering schätzen. Also zum Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat, dass Folgeschäden des Diabetes, die organmanifest sind, an der Niere, am Auge, da habe ich im Studium noch gelernt, die sind irreversibel. Die sind unumkehrbar. Das stimmt nicht mehr. Es gibt inzwischen Studien, die nachgewiesen haben, auch histologisch nachgewiesen haben, dass man diese Folgen umkehren kann. Das ist ein enormer Erfolg, den die Adipositas-Chirurgie dort erreicht hat. Aber wenn man sich genauer anguckt, dann weiß man zum Beispiel, dass der Durchschnitts-Body-Mass-Index der Patienten, die in Deutschland operiert werden, ist 51.
Also es sind nicht so viele letztendlich. Das ist nicht dann die super obese oder die super adipösen, würde man sagen.
Naja, wie gesagt, das ist der Durchschnitt aller derer,
die operiert werden.
Genau. Ja. Das heißt, die Chirurgie befasst sich mit dem dekompensierten Endstadium dieser Erkrankung. Und interessanterweise wissen wir ja auch, dass die Prognose gar nicht abhängt von dem Body Mass Index, sondern sie hängt von dem Ausmaß der Begleiterkrankungen ab. Es gibt ja diesen Edmonton Obesity Severity Score, OBSS, der diese Begleiterkrankung quantifiziert. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass die Prognose des Patienten davon abhängt, in welchem Stadium er behandelt wurde und nicht, wie schwer er war.
Heißt, im weitesten Sinne, dass wir zu wenig operieren. Aber im Endeffekt wollen wir ja auch ein bisschen auf die endoskopische Therapie
eingehen. Ja, natürlich. Eingehen. Das werde ich nicht vergessen.
Und dann gibt es ja die medikamentöse auch noch, über die müssen wir ja auch noch reden jetzt. Aber
unbedingt.
Ich glaube, wir haben mitgenommen, dass wir, sage ich mal, es ist eine hocheffektive Therapie,
ja.
Aber das ist ja schon eine gewisse Intervention. Ne? Also das sind ja dann zum Teil Bypass-Operationen. Gut, es gibt ja auch die Sleeve-Resektion, aber es sind ja hauptsächlich Bypass-Operationen über diese Erfolgsgeschichten, die du gerade erzählt hast. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal anguckt, wie viele Patienten rein statistisch gesehen adipös sind, so viel werden wir nie operieren können. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob es überhaupt Sinn macht.
Ja. Nein, also da stimme ich dir völlig zu. Und das ist aber ja die Erfolgsgeschichte, die wir in der, sagen wir mal, somatischen Medizin ja insgesamt haben, dass wenn wir einmal verstanden haben, wie auch Frühformen von Erkrankungen, also jetzt hier beim metabolischen Syndrom, wie die sich manifestieren, wie die aussehen und auch Präventionsstrategien entwickeln, dann sind wir in der Lage, mit relativ bescheidenen, überschaubaren medizinischen Mitteln langfristige Effekte für die Bevölkerungsgesundheit zu erzielen.
Mhm.
Also das Paradebeispiel ist eben die frühzeitige Einstellung des Blutdrucks, die nachweislich führt zu einer geringeren Erkrankungsrate an Gefäßstenosen, Herzinfarkten und Ähnlichem, an Todesfällen. Und ich meine, das ist im Bereich des metabolischen Syndroms auch möglich.
Mhm.
Letztlich ist das ja der Ansatz, den die medikamentöse Therapie auch benutzt.
Ja.
Also auch die wollen ja bei Patienten ab BMI 30 aufwärts therapieren.
Jetzt darf ich dir mal ein Beispiel geben. Ein ganz häufiges Beispiel, wir wahrscheinlich tagtäglich in der Straße, in der Nachbarschaft oder auch in der Praxisklinik oder so begegnen. Wir haben einen 42, 44-jährigen Patienten, hat einen BMI von 32, also sage ich mal relativ normal.
Ein bayerischer Bub.
Ja. Normaler Mitteleuropäer, hat schon einen erhöhten HbA1c, ne, und hat ein bisschen so einen grenzwertigen arteriellen Hypertonus, fängt jetzt schon langsam an, da auch eine Therapie zu bauen. Was sagst du denn dem? Sagst du ihm, er soll mehr Sport machen, er soll irgendwie Diät halten, er soll sich einen Ballon implantieren, er soll sich ein anderes endoskopisches Verfahren machen lassen oder er soll sich operieren lassen? Oder er soll jetzt ein Semaglutid oder also ein medikamentös einmal in der Woche sich die Spritze im Bauch setzen. Was sagst du ihm?
Also von den Dingen, die du jetzt vorgeschlagen hast, kann man zwei ganz klar und mit guten Gründen ausschließen. Die OP ist nicht erlaubt. Da gibt es eine klare S3-Leitlinie,
ja,
die sagt BMI 40 plus
noch nicht
oder 35 plus manifester Diabetes. Das erfüllt er beides nicht.
Mhm.
Und die andere Seite, ja, was man so mit dem schönen Stichwort Lifestyle Modification etwas beschönigend zusammenfasst, das hat sich nachgewiesenermaßen als ineffektiv erwiesen. Das alleine funktioniert nicht.
Okay. Es
führt in zahlreichen Studien zu maximal 5% Gewichtsverlust und der ist auch noch vorübergehend. Das heißt, diese Patienten brauchen mehr, als sie bisher angeboten bekommen haben, aber eben noch keine Chirurgie.
Okay.
Wo für ihn die Empfehlung genau jetzt hingeht, ob zum Beispiel eine dieser neuen endoskopischen Interventionsverfahren,
ja,
oder eine medikamentöse Therapie, das werden wir in den nächsten Jahren durch Studien herausfinden müssen.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt sehr gute Gründe, warum wir unser Angebot da verbessern. Der Magenballon, da hast du recht, das ist ein Klassiker, da kann man nicht so furchtbar viel falsch machen, den gibt es seit 40 Jahren. Der ist auch nicht unwirksam. Also es gibt schon eine ganze Reihe Studien, die zeigen, dass der hilft beim Abnehmen. Wir machen das in Mannheim auch, allerdings arbeiten wir da sehr intensiv mit dem Patienten davor, während der Behandlung und auch ein bisschen danach.
Ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das nicht vergessen darf.
Das ist entscheidend. Also ich versuche immer, dem Patienten das sozusagen bildhaft zu vermitteln, dass ich sage, also das ist wie ein Krückstock. Laufen müssen wir weiterhin selber, aber es tut nicht ganz so weh. Also der Magenballon kann einem helfen und wir erreichen auch praktisch bei allen Patienten dabei einen Gewichtsverlust. Also er kann helfen, die aufgenommene Nahrungsmenge zu reduzieren, aber er ist natürlich selber eine primitive Therapie. Und insofern, glaube ich, müssen wir da unbedingt weiterarbeiten, die Methoden verbessern. Und dafür wiederum ist es eben gut, das methodisch aus der Chirurgie zu übernehmen, was sich dort bewährt hat.
Sprechen wir doch mal ein bisschen über die Methoden. Ja. Ich habe jetzt auch noch mal so nachgeguckt, was es eigentlich für endoskopische Verfahren gibt oder gab. Und es ist erstaunlich viel.
Ja.
Also da gibt's den bereits schon erwähnten Ballon. Dann gibt es endoluminale Nahtverfahren, die alle unterschiedliche Namen haben, zum Teil auch schon wieder vom Markt weg sind, zum Teil noch auf dem Markt existieren. Dann gibt es ablative Verfahren, wo im weitesten Sinne die Duodenalschleimhaut verkocht wird oder im weitesten Sinne, wenn man es so nennen mag oder nicht. Dann gibt es auch noch restriktive Verfahren, also diesen Endoberrier, der ja auch nicht mehr auf dem Markt ist, der mehr oder weniger ein Schlauch war.
Ja, wobei ich dessen Wirkungsweise eher als malabsorptiv einordnen würde und nicht restriktiv.
Ja.
Und damit sind wir beim Wirkprinzip.
Ja.
Das ist eben tatsächlich eine der Grunderfahrungen der Chirurgie, die ich gerne in die Endoskopie transferieren möchte. Ja. Dass immer dann, wenn es einem gelingt, restriktive und malabsorptive Verfahren zu kombinieren, dann hat man eine gute Erfolgschance. Mhm. Das ist so eine Grunderfahrung auch aus der Entwicklung von 30 Jahren bariatrischer Chirurgie.
Mhm.
Und genau das, denke ich, sollten wir endoskopisch auch machen. Also das Duodenum hat sich ja ganz als Schlüsselstruktur sozusagen für das metabolische Syndrom entpuppt.
Ja.
Und da setzen ja einige an. Ich persönlich bin skeptisch gegenüber allen Verfahren, die basieren auf einer Schädigung der Duodenalwand. Also da würde ich mal ganz klassisch sagen.
Warum? Weil das Zustand wieder sich regeneriert oder weil es zu destruktiv ist?
Also weil es meiner Ansicht nach riskant ist. Wir wissen das ja von anderen endoskopischen Verfahren im Duodenum, sei es EMR, die ESD, die Papillotomie im Rahmen der ERCP. Dass wenn sich dort Komplikationen entwickeln, sind sie ausgesprochen schwer zu erkennen und nicht immer voll beherrschbar. Das hängt mit der anatomischen Besonderheit des Duodenum zusammen, dieser retroperitonealen Lage, dass man Undichtigkeiten nicht sofort erkennt und wenn ja, sie häufig katastrophale Auswirkungen haben.
Und die restriktiven Verfahren sind ja dann im weitesten Sinne eigentlich nur ein Plastikschlauch in Duodenum oder in das einschließlich oberes Jejunum reinzulegen.
Naja, das ist jetzt etwas simplifizierend formuliert. Also,
naja, man muss es ja dem Patienten auch irgendwie erklären können.
Natürlich, das ist sogar, halte ich für ganz wesentlich, dass man das sehr gut kommuniziert mit dem Patienten. Aber du hast recht, natürlich, dieser Folienschlauch, ich sag mal, außen toppet innen Geschmack, der ist das zentrale Wirkelement dieser Endoprothese sozusagen. Und es sind weltweit verschiedene Arbeitsgruppen dabei, verschiedene Verankerungsmechanismen hier auszuprobieren oder zu etablieren. Also da gibt's von Stent-Verfahren über Verfahren, die mit einem Rückhaltering im Magen arbeiten, bis hin zu einer Arbeitsgruppe, die also das im Magen verankert mit einem Ballon, der zu 2/3 den Magen ausfüllt.
Ja.
Also das alles wird weltweit derzeit probiert.
Und jetzt können wir dich auch ein bisschen outen, können wir ja ruhig sagen. Also du bist ja, wie gesagt, zumindest als Endoskopiker Rentner, aber du möchtest jetzt sozusagen hier noch ein bisschen was erreichen, auch was ein Verfahren betrifft, wo eben, ich habe so verstanden, eine Kombination aus Magenballon, ein Ballon wird im Magen verankert und an diesem Ballon hängt im weitesten Sinne ein Folienschlauch dran. Das kann man so beschreiben.
Das ist korrekt, das kann man so wiedergeben. Also das ist ein Start-up-Unternehmen, eine Ausgründung aus unserer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe in Mannheim, weil wir der Überzeugung waren, wir brauchen sowas und wir haben keinen Hersteller gefunden. Also haben wir gesagt, gut,
super.
Dann suchen wir uns jetzt die Technologie und fangen an, das selber zu entwickeln. Das machen wir jetzt schon 2 Jahre und haben die Tierversuche erfolgreich abgeschlossen, sodass wir jetzt zuversichtlich sind, eben dieses Implantat in nächster Zeit zu einer klinischen Zulassungsstudie bringen zu können. Und das Wirkprinzip, das hast du richtig beschrieben, also das ist zum einen eben der Folienschlauch, der die Nahrung sozusagen durchschmuggelt durch den 12-Fingerdarm, dass dort keine Interaktion zur Schleimhaut stattfindet. Niemand bestreitet, dass das ein hochwirksames Prinzip ist. Und die zweite, noch spannende, weil offene Frage ist, dieser Ringballon, der das vor dem Magenausgang festhält, der hat eine doppelte Funktion. Der soll natürlich ein Abrutschen dieses Implantates in den Dünndarm verhindern, aber er soll eben auch die Geschwindigkeit, mit der der Magen die Nahrung in den 12-Fingerdarm weiterpumpt, die soll er reduzieren, die soll er bremsen. Und da sind wir sehr gespannt, erstens, wie stark, wie ausgeprägt dieser antiadipöse Effekt dann tatsächlich ist und zweitens, ob die Patienten damit gut zurechtkommen oder ob das vielleicht Wirkungen wie Brechreiz oder sowas nach sich zieht.
Also ich finde das ja toll letztendlich auch, also wenn man aus seiner klinischen Erfahrung, wenn man die klinische Erfahrung mitnimmt und dann noch so sich, ja, das ist ja doch ein gewisses Wagnis, auch da reinstürzt als Unternehmer. Und du hast dir dann, wenn ich jetzt mal so wieder versuche, auch zum Ende der Sendung so den Kreis zu schließen, angefangen in der damaligen DDR, in Greifswald, in Jena, in den Westen und jetzt durchstarten mit einer sozusagen Adipositas-Therapie und hier auch wirklich versuchen, den Markt zu erobern und natürlich auch letztendlich den Patienten zu helfen. Darauf kommt es ja drauf an. Ja. Also ich drücke dir da ganz, ganz toll die Daumen, also dass du erfolgreich sein wirst mit diesem Projekt. Noch eine letzte Frage zum Schluss, wird sicherlich auch den einen oder anderen auch interessieren. Als Dauertherapie kann man das aber nicht erachten. Oder wie ist es dann? Wie geht's denn dann weiter? So nach einem halben Jahr, Vierteljahr?
Also das Konzept ist, dass dieses Implantat zunächst mal 6 Monate, vielleicht nach einer Weile auch 12 Monate verbleiben soll. Länger aber sicher nicht. Das ist erstens materialtechnisch nicht darstellbar. Und zweitens zeigen auch die Erfahrungen mit dem Endobarrier, dass der Effekt nicht besser wird. Die Grundidee ist, dass der Patient nach dieser Implantationsdauer im Grunde 3 Wege beschreiten kann. Mhm. Also der beste Weg wäre natürlich, er hat soweit abgenommen und kann jetzt mit einer Lifestyle-Modification dieses Gewicht selber halten. Das wäre am besten.
Was du aber schon gesagt hast, was nicht so häufig hilft, aber lass dich mal dabei.
Es ist leichter, ein Gewicht zu halten, als eins erstmal herzustellen, ein Wunschgewicht herzustellen. Mhm. Die zweite Möglichkeit, man kann die Therapie wiederholen. Mhm. Das habe ich als Patientenwunsch auch schon des Öfteren gehört. Und die dritte Option, man kann eskalieren. Also man kann ja noch sagen, ja gut, es hat nicht gereicht, es geht in die richtige Richtung, aber eine OP ist dann immer noch möglich. Es ist eine medikamentöse Therapie möglich. Also wir verbrauchen keine andere Option. Das, finde ich, spricht für eine Therapie. Also das kann man nicht von jeder anderen Therapie so sagen.
Wunderbar. Ich glaube, du hast uns alle überzeugt. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass es auch wirklich klappt. Die endoskopische Therapie der Adipositas, das war unser Thema heute. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Es war interessant und bin gespannt, wie es sich weiterentwickeln wird. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich auch, dass es gefallen hat. Wenn Sie auf der Suche nach einem Verfahren sind, vielleicht gucken Sie nochmal so nach einem halben, dreiviertel Jahr, wenn die ersten Studien da sind, nach dem Device, das Georg Kähler entwickelt hat, und sammeln dann vielleicht auch Ihre Erfahrungen damit. Ansonsten freue ich mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen in 14 Tagen mit der nächsten Folge unseres Endo-Podcasts Good Morning Endoskopie. Auf Wiederhören.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoskopie-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoskopie-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.